den Platz. Ich habe diese Predigt genannt, wir sind gesendet mit Autorität und Kraft. Und das geschieht eben nur, dass wir in Autorität mit einer Befähigung und in Kraft, es geschieht nur in der Voraussetzung, dass wir auch wirklich wissen, wir sind ständig verbunden mit dieser Kraft. Ich möchte uns dahin führen, heute soll Ziel der Predigt sein, dass wir aufhören, hin und her zu überlegen, das ist mein Leben als Mensch im Beruf, in der Familie und das ist mein Leben, der geistlich auch vorwärts geht, sondern ich möchte, dass wir mehr und mehr zu einer Einheit kommen und da nicht, gar nicht mehr unterscheiden. Wir sind Menschen, die gesandt sind in Autorität und Kraft. Ich habe diese Textverse aus Apostelgeschichte 1, 1 bis 4 und 8 als Grundlage genommen. Es werden einige Verse sein, die dann auch nachlesbar sind, aber wer eine Bibel hat, der kann gerne dann auch mitlesen. Da steht in Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus. Theophilus war ein gebildeter Nichtjude, der als Empfänger des Evangeliums, und wir wissen, Lukas hat nicht nur das Evangelium, sondern eben auch die Apostelgeschichte geschrieben, der eben diesen Bericht an diesen Theophilus geschrieben hat. Und er hat in diesem Evangelium alles geschrieben, was von Anfang an Jesus begonnen hat zu lehren und auch zu tun. Lukas war also ein Begleiter, der mitbekommen hat, was Jesus getan hat. So ein paar Vorbemerkungen. Lukas, Augenzeuge des Wirken Jesu, Heidenchrist und Arzt, ist mir sehr sympathisch. Einfach weil er durch seine Art und Weise, dass er auch Mediziner war, einen sehr großen Schwerpunkt gelegt hat auf das, was er beobachtet und einen sehr großen Schwerpunkt darauf gelegt hat, das auch präzise wiederzugeben, was er gesehen hat. Muss ich vorstellen, damals gab es noch keine Kernspintomogramme, damals gab es noch keine Sintigraphien, damals gab es kein Röntgen. Das heißt, wenn er an einem Menschen diagnostiziert hat, dann konnte er nur beobachten und in seiner medizinischen Anamnese musste sein Ziel sein, ich muss ganz genau beschreiben, was ich an dem menschlichen Körper oder an der Person an Veränderung sehe. Und man erkennt es im Vergleich des Lukas-Evangeliums mit den anderen Evangelien, er schreibt ganz genau präzise Dinge, die er gesehen und die er beobachtet hat. Und er nimmt sogar Dinge auf, die in den anderen Evangelien zum Teil auch fehlen. Er lenkt dabei besonders den Blick auf die Bedeutung der Sendung Jesu. Es zielt alles darauf hin, dass er einen ganz großen Schwerpunkt darauf legt, dass Jesus seine Jünger sendet, von daher auch dieser Titel gesendet. Und das etwas anderes, wo es er sehr präzise und genau nimmt, ist, dass er den Stammbaum Jesu nicht nur bis Abraham zurückführt, sondern Lukas ist das einzige Evangelium, das den Stammbaum Jesu bis auf Adam und Eva zurückführt. Also was das wohl auch an Studien und an Nachdenken bedeutet hat für diesen Lukas, weiter vorzugehen. Das heißt, er wollte die Bedeutung, dass Jesus als der Retter, als der Heiland kommt, einen Auftrag hat auf dieser Erde und die Gemeinde, die Jünger, die Apostel dann sendet, war ihm so wichtig, einen Bogen zu spannen von Beginn der Menschheit von Adam und Eva. Jesus ist der Heiland, der sich den Personen auch zuwendet, die in der damaligen Zeit keinen großen Stellenwert hat. Das ist sicherlich auch so ein medizinisch-diakonischen Auftrag, den Lukas sonst gehabt hat. Er hat gesagt, Mensch, Jesus schaut auf das, was wenig Wert hat. Jesus schaut auf den Sünder, Jesus schaut auf den Armen, Jesus schaut auf den Samariter, Jesus schaut auf den Zöllner und Jesus schaut auch auf die Frauen, die zur damaligen Zeit eben weniger Bedeutung und Wert gehabt haben. Und genauso auch das Sterben Jesu, da legt er eine ganz besondere Darstellung auf den Zustand, den Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung gehabt hat. Und da möchte ich ein bisschen hinzielen, deshalb diese ganzen Vorbemerkungen. Ich finde es total spannend und interessant, was Lukas an Jesus beobachtet hat nach seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt. Ihr müsst mal vergleichen, was alles passiert ist und was Lukas vor allen Dingen präzise beschreibt in der Phase, nachdem er auferstanden ist, also nach Ostern bis hin zu seiner Himmelfahrt. Das heißt, in diesen ersten Versen schreibt er, und jetzt beginne ich nochmal, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmeln aufgenommen wurde, Himmelfahrt, haben wir jetzt erst gefeiert, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden, also nach Karfreitag, in vielen sicheren Kennzeichen dargestellt, in vielen sicheren Lebenszeichen dargestellt nach seiner Auferstehung, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Stellt euch das mal vor. Jesus ist auferstanden und er begegnet seinen Jüngern 40 Tage lang mit evidenten Lebenszeichen, also auf Beweise zurückführenden Lebenszeichen. Er ist wahrhaftig auferstanden und diese Aussage an Ostern, er ist wahrhaftig auferstanden, soll nochmal verdeutlichen, er ist tatsächlich lebendig. Und in diesen 40 Tagen spricht er über Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Das heißt, hier geht es um eine ganz detaillierte Beobachtung von dem, dass Jesus tatsächlich lebendig ist. Bitte lest jetzt nicht mal drüber hinweg, sondern versucht einmal, diese überzeugenden, durchschlagenden Beweise zu deuten. Mensch, es ist wirklich so, dass hier ein Mensch, der gelebt hat und ein Mensch, der gestorben ist, tatsächlich auferstanden ist und lebt. Und Lukas aus seiner Sicht sagt jetzt hier in dem Evangelium, Lukas 24, 39, Jesus, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, diagnostiziert mich. Jesus geht in Lukas 24, 39 zu den Jüngern und sagt, fasst mich an. Kann denn ein Geist noch körperlich sein? Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, so steht es in Lukas 24, 39. Ihr seht, ich bin tatsächlich körperlich da. Das ist eine wahnsinns differenzierte Beobachtung, aber auch gleichzeitig ein Wunder, dass da jetzt nicht irgendein Auferstehungswesen sich noch einmal gezeigt hat nach der Auferstehung. Sondern dass Jesus tatsächlich körperlich, physisch auferstanden ist, was man betasten und was man auch beobachten kann. Dann das zweite, Lukas 24, Vers 40, da sagt er, und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen auch die Hände und auch die Füße. Das heißt, der auferstandene Jesus, der körperlich, physisch wahrnehmbar ist, zeigt jetzt den Jüngern in dieser ersten Begegnung nach seiner Auferstehung die sichtbaren Zeichen seiner Kreuzigung und der Kreuzigung. Das heißt, ich bin gestorben, ich bin am Kreuz gemartert worden, eingenagelt gewesen und die Zeichen der Kreuzigung sind noch sichtbar. Ein Geist oder ein Mensch, der tot ist, da würden diese Male sicherlich nicht in so einer Weise sichtbar sein, wie es bei ihm sichtbar gewesen ist. Ich kann mir gut vorstellen, der Lukas, der hat da besonders genau hingeschaut und geguckt, beginnt jetzt hier schon eine Wundheilung. Wenn man das jetzt mal aus medizinischer Sicht einfach mal betrachtet, das heißt, es muss irgendwo ein Beginn stattgefunden haben, dass diese Wunde, die jetzt paar Tage vorher gewesen ist durch diese Nagelung, dass die in irgendeiner Weise jetzt beginnt, auch wieder zu heilen. Und er sagt den Jüngern, schaut her, ich bin derjenige, der am Kreuz gehangen ist. Ich habe die sichtbaren Zeichen der Kreuzigung. Und dann geht es weiter in Vers 24, 43. Als sie aber noch nicht glaubten, das ist auch so ein Gedanke, Mensch, die Jünger, die sehen jetzt hier tatsächliche Zeichen, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus tatsächlich lebt. Und dann kommt in dem Vers 43, 41 bis 43 nochmal die Aussage, als sie aber noch nicht glaubten, also sie haben immer noch nicht genügend Beweise. Sie wunderten sich, aber vor Freude, Verwunderung freuten sie sich und sprachen zu ihm, habt ihr hier etwas zu essen? Ihr wisst, in einem anderen Evangelium steht da noch Thomas drin, der dann nochmal in die Malle reingefasst hat. Und Jesus sagt sich, also ich gebe euch jetzt noch ein drittes Zeichen, einen dritten Beweis, dass ich lebe. Ich habe nämlich einen durchaus funktionierenden Stoffwechsel und ich habe sogar das Bedürfnis, mit euch gebratenen Fisch zu essen. Das heißt, habt ihr etwas zu essen? Und sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß vor ihnen. Wozu? Wozu diese überzeugenden Beweise? Warum war das notwendig? Warum zeigt sich Jesus so körperlich lebendig nach seiner Auferstehung? Die Antwort ist ein Zeichen dafür, weil er jetzt den Auftrag hat, jetzt befähige ich euch und jetzt gebe ich euch Macht, das Werk weiter fortzusetzen und das Werk des Reiches weiterzugeben. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder und zweifelte. Und einige zweifelten und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also jetzt geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn man das jetzt also als Schrittfolge ansieht, zunächst einmal, Jesus ist auferstanden an Ostern. Er zeigt sich 40 Tage lang, indem er Beweise dafür liefert, dass er tatsächlich körperlich auferstanden ist. Und in diesem Wunder, das mehr und mehr die Jünger zum Staunen bringt, in dieser Situation werden sie befähigt mit Autorität, weil Jesus alle Macht gegeben ist. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ihr seid Zeugen von dem, was geschehen ist. Ihr habt gerade gesehen, dass ich tatsächlich auferstanden bin und lebe. Und jetzt bekommt ihr diese Kraft. Ihr bekommt diese Kraft und diese Macht. Exousia bezeichnet eine Befähigung, eine Ausrüstung mit Macht, die Gott, in dem Fall jetzt Jesus, an seine Jünger weitergibt. In was für einer Situation ist jetzt diese Befähigung mit dieser Autorität, dieser Missionsbefehl, also jetzt nehmt diese Macht und wendet sie an und bringt diese Wahrheiten vom Reich Gottes, die ich euch weitergegeben habe, jetzt weiter und nimmt diesen Missionsbefehl auf und geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. In was für einer Situation trifft jetzt diese Befähigung mit Autorität? Könnte jetzt dieser Gedanke kommen bei den Jüngern, boah, jetzt schon wieder was tun? Jetzt bin ich doch gerade enttäuscht gewesen, dass Jesus nicht das Reich Gottes hier zu Lebzeiten aufbaut. Jetzt hat er mir gerade gezeigt, dass er tatsächlich auferstanden ist. Ich habe sichtbare Kennzeichen seiner Auferstehung gesehen. Und jetzt schickt er mich schon wieder wohin und soll das weitergeben? Kann es sein, dass dieser Missionsbefehl, das sind alles offene Fragen, auf Jünger getroffen hat, die eher noch skeptisch waren? Ist es jetzt wirklich Jesus? Könnte es sein, dass immer noch Enttäuschung und Unglaube war über diese verloren gegangene Hoffnung, dass Jesus das Reich für Israel wieder aufbaut? Kann es sein, dass dieser Missionsbefehl auf Jünger getroffen ist, die völlig verwirrt waren über das, was in den letzten Tagen geschehen war? Ja, sie sind Zeugen, ja, sie waren dabei, ja, sie haben beobachtet, ziemlich präzise sogar beobachtet. Thomas konnte sogar die Hände in die Male sehen, sie haben wirklich genau das mitbekommen, ja, sie waren dabei. Aber jetzt werde ich hier losgeschickt. Sie sind Zeugen der Leiden Jesu gewesen, haben den Tod am Kreuz beobachtet und dann war der Leichnam weg und dann ist Jesus auferstanden. Sie haben auch gehört von der Begegnung in Emmaus mit dem auferstandenen Jesus und jetzt zeigt sich dieser Mensch wirklich lebendig. Jetzt sagt er uns, dass dies alles geschehen musste, damit alle Menschen zur Buße und Umkehr gelangen und ihn als lebendigen Herrn und Retter erkennen. Das ist alleiniges Ziel und Auftrag des Leben und Wirken Jesu. Ich bin gekommen, gestorben und auferstanden, damit alle Menschen zur Buße gelangen, zur Umkehr und den Herrn als ihren lebendigen Herrn und Retter erkennen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Was glaubt ihr denn, dass ihr immer noch unfähig seid? Denn euch ist durch mich alle Macht gegeben. Und da wird der Glaube der Jünger sehr herausgefordert, dass sie die Kraft, die Machtwirkung, die Exousia, die Gott seinem Sohn Jesus gegeben hat, wirklich auch spüren. Diese Erlaubnis, also ich habe mal nachgeschaut vom Wortstamm, Exousia heißt Erlaubnis, Autorität, Recht, Freiheit, Macht, Vollmacht. Mir ist Gewalt gegeben. Die Jünger erhalten also in diesem Missionsbefehl ein Mandat. Sie bekommen also jetzt hier an dem Punkt einen Auftrag, Menschen eben zu Jünger zu machen. Hattet ihr auch schon mal eine Situation, wo ihr einen Auftrag oder ein Mandat bekommen habt und ihr gedacht habt, oh, ich weiß nicht, ob ich das will, das ist mir jetzt too big, das ist mir jetzt einfach zu groß, wie soll das jetzt geschehen? So könnte es ungefähr den Jüngern gegangen sein. Bist du beruflich schon mal in der Situation gewesen, wo dein Abteilungsleiter oder Personalchef gesagt hat, wir könnten Sie für diese Position vorstellen und du gesagt hast, boah, er bietet mir ein Mandat an, er bietet mir eine Stellung an, er hat die Macht, mich auch zu befähigen und es trifft bei mir jetzt auf eine Sache der Überforderung, auf eine Situation des Unglaubens, auf eine Situation des Selbstzweifelns, auf eine Situation, wo ich hin und her gerückt bin. Und jetzt kommt das Ermutigende. Unglaube und Versagen ist die beste Voraussetzung, um mit dem Heiligen Geist befähigt zu werden. Boah. Hey, ich finde es so cool, von daher habe ich das jetzt gerade so ausgeführt, dass Jesus genau wusste, als er diese Befähigung mit der Autorität gesagt hat, ich bringe jetzt hier einen ziemlich dicken Fisch an die Jünger. Und sie müssen an den Punkt kommen, dass sie genau jetzt offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes, was jetzt dann kommen wird. Denn er sagt zu ihnen gleich im Anschlag, jetzt bleibt erst einmal in Jerusalem. Jetzt bleibt erst mal. Ist ja interessant, gell? Das heißt, er sendet sie und dann sagt er, jetzt bleibt aber erst mal in Jerusalem. Von daher, wenn wir wissen, dass wir mit Macht und Autorität ausgesendet sind, ist der nächste Schritt, okay, Gott hat jetzt ein Mandat auf mich gelegt, aber ich brauche als nächsten Schritt jetzt auch tatsächlich eine Wirkung der Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Unglaube und Versagen ist eine gute Voraussetzung, um mit dem Heiligen Geist befähigt zu werden. Was würde passieren, ganz kurz nur, hatte ich eigentlich gar nicht vor auszuführen, wenn wir befähigt werden und wir ohne Kraft anfangen loszurennen? Mentor. Das heißt, du bekommst ein Mandat für etwas, hast aber nicht die Kraft dazu und hast wirklich die Stellung, aber du rennst ins Leere, du gehst ins Burnout oder du fängst an, immer wieder dich abhängig zu machen von anderen Dingen wie diese Nabelschnur, sondern brauchst immer die Bestätigung von außen und sagst, ja, ich habe aber doch das Mandat und die Erwartungen der anderen sind doch von mir, dass ich ständig als hoch erhobener Führer vorangehe und dann ist irgendwann mal die Kraft zu Ende, weil es aus deiner Kraft ist. Die Jünger bekommen hier gesagt, ihr werdet den Auftrag bekommen, ich habe alle Macht, aber jetzt bleibt erst einmal noch, bis dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. So, und dann kommt diese Befähigung mit Kraft. Und ich springe jetzt wieder aus den Evangelien in die Apostelgeschichte, wo wir die ersten 4 Verse gelesen haben. Und gehe jetzt mal in den Vers 8 und da kommt jetzt das Dynamit. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Zunächst einmal bleibt hier, ihr werdet die Kraft bekommen, erstmal da in eurem, an dem Ort, wo ihr jetzt seid. Situationen, in denen wir einen Auftrag bekommen haben und genau gewusst haben, dass wir diese Kraft jetzt nicht haben, kennen wir alle. Und wenn wir uns jetzt sagen, ich fokussiere mich jetzt mal nicht auf meine wenige Kraft, die ich habe, sondern warte jetzt mal und strecke mich neu aus nach dieser Kraft, die hier verheißen ist, nach dieser Kraft des Heiligen Geistes. Die Herrschaft Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes gehören immer zusammen. Die Macht, die Jesus gegeben worden ist, ich habe die Macht, euch zu autorisieren, und die Kraft des Heiligen Geistes, das heißt die Exousia und das Dynamis, können wir nie getrennt voneinander betrachten. Das heißt, wenn wir die Macht des Vaters und die Macht seiner Stärke in uns aufnehmen, uns unsere Autorität, unseres Mandates bewusst sind, geht es nur im Zusammenhang mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit, da meint Dynamis niemals die körperliche Kraft, sondern Dynamis, und da möchte ich ein bisschen drüber nachdenken, Dynamis ist eine Eigenschaft Gottes. Dynamis ist etwas, was eine Kraftwirkung ist, bei der wir merken, ich werde hier, habe hier eine Wirkung und ich habe jetzt hier ein Empfinden, dass der Heilige Geist Dinge durch uns bewirkt, die seinem Wesen entsprechen. Und da wollen wir hin. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirksam wird. Dynamis meint also nicht diese körperliche Kraft, sondern ist eine Eigenschaft Gottes, die wirksam ist und die eine richtige Sprengkraft hat. Und ich glaube sogar, dass es möglich ist, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes unabhängig erleben und spüren werden von dem, wie wir uns menschlich, was für Gefühle und Gedanken wir menschlich haben. Das heißt, in dem Moment, in dem eine Überforderungssituation ist oder ein Unglaube wie bei den Jüngern, und die Jünger strecken sich aus nach dieser Kraft des Heiligen Geistes, an dem er dann auf diese Erde an Pfingsten gekommen ist, Ausgießung, dass in dem Moment auch diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes spürbar wird. Also Dynamis ist eine Auswirkung der Vollmacht Jesu. Krafttaten und Wunder werden sichtbar. Wisst ihr, ich sehne mich mehr danach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehne mich mehr danach, diese Krafttaten des Heiligen Geistes spürbar werden zu lassen in all meinen Lebensbereichen. In all meinen Lebensbereichen, in denen ich weiß, er ist derjenige, der alleine Kraft geben wird. Mehr sichtbare Zeichen dieser Krafttaten. Und es liegt wirklich an uns, es ist immer wieder eine neue Entscheidung, sich dieser Kraftwirkung des Heiligen Geistes auch auszusetzen und sie dann auch in Empfang zu nehmen. Und wir kennen diese, ich habe diesen Vers jetzt nicht auf der Folie, aber in Galater 5, Vers 22 steht, wie sich das zeigt, wie diese Kraftwirkungen sich zeigen, welche Früchte der Geist hat, in dem, wie wir Liebe untereinander leben. Ich sehne mich danach, dass wir eine Gemeinde sind, in der Kraftwirkung des Heiligen Geistes spürbar wird, wie wir miteinander umgehen, wie Vergebungsbereitschaft da ist, wie Freude spürbar ist. Ein Zeichen der Kraftwirkung des Heiligen Geistes ist auch Freude. Und wenn dir die Freude fehlt, dann streck dich aus nach der Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Ich möchte diese Freude wieder neu empfangen. Ich möchte wegschauen von dieser Traurigkeit, sondern möchte hinschauen auf die Kraftwirkung, wo die Frucht der Freude auch sichtbar ist. Friede, eine innere Ruhe, die wir spüren. Ich habe das für mich mal in einer Phase so formuliert, das ist so ein Gefühl, dass alles irgendwie geordnet ist. Habt ihr auch schon mal das Gefühl gehabt? So ein Gefühl, wenn ihr aufsteht, es hat alles so innerlich so seine Ordnung und seinen Platz. Das ist die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und besonders dann in Situationen, in denen ihr empfängt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich die Woche rumkriegen soll, das kommt und alles kommt nur an Überforderung. Und wenn in der Situation dann das Wirken des Heiligen Geistes es ausstrecken, dann entsteht diese Frucht des Friedens, der inneren Ordnung. Für viele ist Geduld ein Thema. Für viele muss alles immer schnell, schnell sein. Langmut ist die nächste Frucht des Heiligen Geistes. Dinge in Geduld auch nehmen zu können. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du immer wieder leidest darunter, dass du ein ungeduldiger Mensch bist und dass du immer alles sofort haben musst, dann streck dich aus nach dieser Kraftwirkung des Heiligen Geistes, der uns Geduld und Freundlichkeit schenken möchte. Ich glaube, Freundlichkeit ist auch ein Ding, ist auch ein Thema, das wir sehr stark auch nach außen hin zeigen können. Freundlichkeit in dem, wie wir auf Menschen zugehen, auch im öffentlichen Leben, im Restaurant oder wenn wir irgendwo sind, wenn wir an der Ampel stehen, wie wir kommunizieren, nonverbal zum Nehmen, der neben uns im Auto sitzt. Da kann sich Freundlichkeit zeigen, das kann auch eine Möglichkeit sein. Güte, Treue und auch Sanftmut. Ein sanftes Herz, das, wie wir da miteinander umgehen, ist auch ein Zeichen oder eine Frucht des Geistes. Und als letztes auch die Freiheit, sich zu enthalten, genügsam zu sein. Es ist so ein Zeichen der Zeit, aber es ist einfach so, das nimmt uns so gefangen, wenn wir immer wieder das Neueste haben müssen, immer wieder das Beste, das Meiste, immer wieder uns vergleichen müssen mit anderen. Es nimmt so gefangen, macht so unfrei. Eine Frucht des Geistes ist auch genügsam zu sein, enthaltsam zu sein. Und mit dieser Kraft des Heiligen Geistes werden wir neu ausgerüstet und ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und es geschieht mit einer gewissen Strategie. Und ich finde es so schön, dass dieses Aufbauende, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, eine richtig gute Ergänzung ist zu dem Missionsbefehl, den wir eben in Matthäus 28 gehabt haben. Die Strategie, der wir die Kraftwirkung des Heiligen Geistes empfangen, beginnt immer erst bei dir selbst, an dem Ort, an dem wir am ehesten mit unserem Versagen offenbar wird. Also Carmen und meine Kinder können bestätigen, dass die Kraftwirkung des Heiligen Geistes in der eigenen Familie oftmals am wenigsten sichtbar sind. Stimmt? Ja. Das heißt, da, wo mein Versagen offenbar ist, und da werdet ihr mir alle recht geben, das heißt, da, wo wir sagen, boah, jetzt bist du wieder derjenige, der mit sich nicht zufrieden ist, bist wieder der, der alles nur um sich herum nervt. Da beginnt in der Strategie der Auswirkungen, der Kraftwirkung des Heiligen Geistes, da beginnt es. Vielleicht ist das heute dein Punkt. Vielleicht wirst du sagen, ich strecke mich neu aus nach diesem Jerusalem in mir, nach diesem Ort, wo ich mit den Menschen zusammen bin, die mir ganz nahe sind, meiner Familie, bei meinen Eltern, meinem direkten Umfeld, da, wo mein Versagen offenbar wird. Da seid ihr meine Zeugen und da empfangt neu diese Dynamis. Ihr werdet meine Zeugen sein mit der Kraftwirkung des Heiligen Geistes in deinem Judäa, in dieser nächsten Kreis, da wo du arbeitest, da wo du unendlich viel Zeit verbringst mit Menschen, mit denen du beruflich zusammen bist. Menschen, mit denen du zusammen lebst in der Nachbarschaft, die dich beobachten oder in deinem Verein. Was sehen Menschen, wenn sie dich sehen? Was sehen Menschen in deinem Judäa, in deiner Nachbarschaft, in deiner Klasse, wenn sie dich sehen? Sehen sie dich als weltliebend oder als weltfremd? Leben wir einen Lebensstil in unserem Umfeld, im beruflichen Umfeld, dass es total spannend ist, interessant ist, darüber zu reden, dass da ein Mensch ist, der Jesus nachfolgt und der ein Zeuge sein will und der Jesus groß machen möchte? Oder sehen die Menschen und jemanden, also den kann man ja gar nicht ernst nehmen, der glaubt ja an sowas wie Hölle und Teufel? Wie leben wir unser Zeuge sein durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes? Wo leben wir weltliebend? Leute, ich möchte die Menschen lieben, mit denen ich zusammen arbeite. Ich möchte ihnen zeigen, dass ich sie wertschätze und dass es wirklich auch ein Vorrecht ist, Jesus nachzufolgen, weil ich weiß, ich bin gesandt mit Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. In der Strategie, der nächste Kreis ist dann das Samaria. Die Samariter und die Juden, die hatten nicht wirklich ein gutes Verhältnis miteinander, oder? Und wenn Lukas hier in der Apostelgeschichte schreibt, so nach Jerusalem und nach Judäa kommt als nächstes Samaria, dann ist dann das der Ort, wo keiner gern hingeht und wo keiner uns wirklich mag. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir so weit sind, dass die Kraftwirkung des Heiligen Geistes uns in unserem Inneren, in unserem eigenen Umfeld so ausgeprägt hat und dann weitergeht in unser berufliches Nachbarschaftsumfeld, dann sind wir auch freigesetzt, da Zeugen zu sein an dem Ort, wo keiner gerne hingeht. Da, wo man nicht davon abhängig ist, dass man wieder geliebt wird, weil man davon dann unabhängig ist. Dass man die Anerkennung des anderen nicht als Voraussetzung sieht, um überhaupt dienen zu können. Samaria. Letzter Schritt in der Strategie ist mein bis ans Ende der Welt. Ist ein bisschen holprig, aber ich wollte unbedingt bei diesem mein bleiben. Wo nimmst du Verantwortung für Mission, für den Auftrag, für Zeuge sein bis ans Ende der Welt? Dieser Kreis, dass die Kraftwirkung des Heiligen Geistes durch uns wirkbar ist bis ans Ende der Welt. Das ist das der Punkt, dass wir uns eins machen mit Christen, mit Menschen, die sich zum Auftrag gemacht haben, den Namen Jesu groß zu machen, sein Reich weiter auszubreiten. Damit machen wir uns eins. Deshalb sind wir auch als BMG eine Gemeinde, für die Mission, auch Weltmission, wichtig ist. Deshalb senden wir jetzt wieder Böhms neu aus nach Thailand. Deshalb haben wir Kontakt mit Frank Pool, DMG, der im Tschad ist. Der wird in diesem Sommer noch gar nicht so lange hin wieder hier sein und predigen. Das heißt, wir haben als BMG auch einen Auftrag, Menschen zu Jünger zu machen, weltweit bis an die Enden der Erde. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir gefragt. Wo ist der Punkt, wo du sagst, da bin ich jetzt persönlich wieder ganz neu berührt? Wo strecken wir uns aus nach dieser Kraftwirkung des Heiligen Geistes? Wo sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, ich strecke mich jetzt wieder genau aus? Wo sagen wir, ja, jetzt ist der Punkt, wo ich wirklich neu mich auch ausstrecken möchte nach diesen Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Wo wir wissen, ja, ich bin gesendet in der Macht, in der Exousia und ich habe Autorität. Wo weißt du, dass du Autorität hast und nimmst auch diese Autorität neu an, weil du weißt, ich kann diese Autorität nur annehmen durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Vielleicht ist jetzt der Punkt, wo du sagst, ja, ich strecke mich neu aus. Und wir möchten jetzt eine Gebetszeit haben, wo wir einfach aufstehen und einfach dieses Ausstrecken nach dieser Kraftwirkung des Heiligen Geistes neu auch in Anspruch nehmen. Und wenn du sagst, ja, ich bin derjenige, der sich heute neu ausstrecken will, dann heb die Hand und dann wird jemand links oder rechts neben dir zu dir kommen, seine Hand auf deine Schulter legen und wird dich dann für dich beten und sagen, ich spreche dir neu zu, du wirst die Kraftwirkung des Heiligen Geistes heute ganz neu empfangen. Für dein Leben, für dein Jerusalem bis zum Ende der Welt. Dann wirst du spüren und erleben, und das ist ein Anliegen, und das erleben wir dann, dass wir neu befähigt werden, um in unserem Alltag dann auch Zeugen zu sein. Wir sind Zeugen in unserem Umfeld, in unserem Leben. Seid ihr bereit dazu? Dann stehen wir jetzt auf und werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Musik haben werden. Ich werde dann ein Gebet sprechen und dann beten wir füreinander.